wenn du so im Krankenhaus liegst und sagen wir, du kriegst dreimal hintereinander eine Vollnarkose innerhalb kürzester Zeit und du siehst, was mit deinem Mitbewohner ist, ich sage ausdrücklich Mitbewohner, die neben dir in den Betten liegen und du siehst ihren Zustand und du denkst, ja, du bist ja nur einer von den Jungen, die noch nicht so übel dran sind, aber du bist ja genauso übel dran, du merkst es noch nicht. Wenn man das so sieht, da ist mir eigentlich etwas klar geworden, in einer relativ deutlicher Art und Weise. Theoretisch weiß man ja alles. Wir wissen ja alles. Das ist ja unser Problem. Wir sind ja Gläubige, die relativ viel wissen. Aber das ist oft so, das, was im Hirn ist, muss runter ins Herz. Und mir ist dann eigentlich klar geworden, wenn du da liegst in deinem Elend und du guckst auch die Leute an, dann siehst du, und ich hatte einen Mann, der war sicher näher der Ewigkeit wie ich selber, aber wenn du Narkose kriegst, dann weißt du ja nie, ob du wieder aufwachst. Du hast ja keine Garantie. Ich habe es erlebt bei uns im CVD, in unserem Jugendkreis. Junger Mann, kleine Operation im Knie, völlig bedeutungslos, tot, nicht mehr aufgewacht. Gell, das ist einfach eine Situation, wo du gedenkst. Und da ist mir eigentlich wieder strahlend klar geworden, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt in diesem Leben, als dass du sterben kannst. Dass du bereit bist, egal wo du bist als Mensch, dass du sterben kannst. Weil die Stunde der Ewigkeit kann immer anbrechen, ob ich jung bin, ob ich alt bin. Ich kann über die Straße laufen und bin tot, ich kann umfallen und bin tot. Das weiß kein Mensch. Das heißt, der Tod ist eine Allgegenwart. Und das ist mir wieder klar geworden, das ist eigentlich, da hört dann aller Zirkus auf. Da hört auch alle Spielereien auf, mit ein bisschen hier Erkenntnis und ein bisschen dort Erkenntnis, geistlich. Da geht es wirklich um das Eingemachte, ums Letzte. Entweder oder, gell, da merkst du dann, wer ist bereit zu sterben, wer kann sterben, in dem Zustand, wie er jetzt ist, völlig überraschend. Und das ist mir wieder neu groß geworden, geistlich, dass das eine ungeheuer wichtige Sache ist. Hebräer 9, 27 sagt ja, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist ja das, was jeder verdrängt, selbst im Alter. Ich hatte einen Mann bei mir, der war ein Profi in Operationen, weil der mir erzählt hat, was man bei ihm schon alles gemacht hat. Da ich sage, der hat das auch runtergezogen wie in einer Routine. Das habe ich noch nie gesehen. Ich denke, naja, ist schon nett, aber irgendwo bist du sicher, dass du aufwachst. Das ist das Problem. Der weiß ja auch nicht, ob er aufwacht. Schon brutal. Und vor allem, wenn du dann merkst, du bist in den Händen der Menschen, du merkst dann wohl dem, der Macht hat, und der Autorität, die über die Menschen geht. Dass der Herr letztendlich diese Hände lenkt und nicht der Mensch. Da merkst du erst, was heißt, den Menschen ausgeliefert zu sein. Ich habe dann den David auch neu verstanden, als er sagt, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Du merkst dann, du bist erledigt. Und was für eine große Freude und Gnade, wenn du, egal in welchem Zustand du bist, ob es dir gut geht oder schlecht geht, wenn du sagen kannst, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, 7. Das heißt, dass du sicher bist, dass das Blut Jesu Christi deine Sünde hinweg gewaschen hat. Wisst ihr, es gibt Situationen. Mein Verwandter von mir hat mir immer gesagt, seine Mutter hat sich hier in der Kirche in Taifingen, da hat sie teilweise gläubige Pfarrer gehabt, hat die echte Wiedergeburt erlebt. Die war echt wiedergeboren. Und er hat immer gesagt, die Alten haben gesagt, wenn die Tage kommen werden, von denen du sagst, sie gefallen dir nicht. Das haben wir als Kind, das haben wir eingeleuchtet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier Klarheit hat. Wisst ihr, da hört dann alle Spielerei, da hört dann alles Theater, da hört dann aller fromme Schein hört auf. Da gilt nur noch entweder oder, da gilt nur noch echt oder unecht. Und da sieht man, was passiert. So wie der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn das der Fall ist, dann wohl mir, wohl dir. Wenn nicht, dann hat alles keinen Wert. Wissen Sie, das ist alles Theater. Dann kommt unter Umständen Hebräer 9, 27 wie ein Fallbeil. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Was mich auch umgetrieben hat in der Zeit, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, mir hat auch umgetrieben, das ist mir eigentlich ganz neu klar geworden, im Reiche Gottes ist es nicht unbedingt der wichtigste Punkt, dass, und ich denke hier auch an David, dass du in allen Punkten 150% orthodox und rechtgläubig bist. Das ist zwar wichtig, dass man die richtige Lehre hat, dass man biblisch sauber läuft, aber ein Punkt, der genauso wichtig ist, dass es in der Praxis funktioniert. Das heißt, dass man wirklich dem Herr Jesus dient, dass man sein Herz wirklich auf den Altar legt, dass man wirklich dem Lamme folgt, nicht dort, wo ich hin will, nicht dort, wo ich es hin manipuliere mit meinen Tricks am Herr gegenüber, sondern dorthin, wo das Lamm geht, dass ich dorthin folge, dass man wirklich in der Nachfolge läuft. Und ich habe mir die Leute auch angesehen. Wisst ihr, wenn du da liegst, da hast du Zeit, da kannst du Leute beobachten, da kannst du auch nachdenken über die eigene Gemeinde, über dein eigenes Leben, über dein eigenes Umfeld, über deine Verwandtschaft, du kannst alles dir durch den Kopf gehen lassen. Wisst ihr, und mir ist eigentlich wieder klar geworden, dass eigentlich nur das, was vom Herrn her echt ist und ausgelebt wird, letztendlich nicht nur Frucht für die Ewigkeit bringt, sondern das ist auch das, was letztendlich hier vor den Menschen zählt. Und ich verstehe es immer mehr, dass viele Menschen enttäuscht sind im Reich Gottes, weil hier einfach oft eine Kopflastigkeit ist, wo man rechtgläubig ist, wo alles in Ordnung ist, das ist ja gut, aber wo einfach der zweite Teil nicht da ist. Dieses reelle Ausleben. Diesem Lamm zu folgen, wohin es geht. Ich habe mich auch mit dem radikalen Pietismus, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Radikale Pietismus ist ein Flügel des Pietismus gewesen, der sich gegen die Kirche gestellt hat. Hochinteressant, was das für Leute waren. Also Arndt, Gottfried Arnold, also das waren Leute, die eher in der Richtung waren, da ist auch Bengel davor geprägt gewesen und Bengel hat ja wiederum letztendlich der Johann Tobias Beck von Balingen geprägt und er hat wieder Schlachter geprägt. Also da merkst du, da ist eine Schiene. Ist auch interessant theologisch, dass die in der Regel die gleiche Aussage haben. Übrigens, Johann Tobias Beck, einer sicher der größte Theologe, die Deutschland je hatte, von Balingen gebürtig, Beckerssohn, er hat in allen seinen Predigten, die man nachgeforscht hat, er hat unendlich viel gepredigt, kommt das Wort Kirche nie vor. Hochinteressant. Für einen Theologieprofessor der Kirche. Also da siehst du einfach, auch bei diesem wirklich radikalen Pietismus war eine gewisse Praxis das Normale. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das hat mich umgetrieben. Was mich umgetrieben hat an dieser ganzen Sache, das war etwas von der ersten Minute an und das dreht mich heute noch um. Ein Kapitel, das ich schon sehr oft gelesen habe, das möchte ich heute Morgen mit uns lesen. Das ist ein Kapitel, das eigentlich so, man liest es, wisst ihr, ich weiß ja, wie man liest. Ich habe früher schon in der Wartezeit beim Arzt oder beim Zahnarzt, habe ich die Sprüche in meinem kleinen Neuen Testament mit Sprüchen, habe ich Sprüche ganz durchgelesen. Da war ich sogar noch wütend, dass ich das 31. Kapitel nicht hingekriegt habe, weil der mir gerufen hat. Da wollte ich nur 5 Minuten mal Ruhe. Aber das sind so die Kapitel, die man dann doch voll als Anhängsel liest, aber mir ist das ganz neu strahlend wichtig geworden. Ich habe mir in meiner Bibel drüber geschrieben, Regel zum Wandel im Geist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur erlöst zu sein, nicht nur Vergebung der Sünde zu haben, wirklich echt gläubig zu sein, sondern im Geist zu wandeln. Wisst ihr, man kann sehr viel, was Fleisch ist, als Geist ausgeben. Was ist der Wandel im Geist? Und hier ist ein Mann, der mich fasziniert, Agur. Ich habe nachgeforscht, wer ist Agur? Man weiß nichts von ihm. Ist ein Mann, der völlig unbekannt ist. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht geguckt habe, das will ich nur tun, obwohl das eher Richtung, ich sage es mal vorsichtig, Anekdote geht. Im Talmud habe ich noch nicht geguckt. Das sind immerhin 12 Bände, das muss zusammensuchen. Nicht ganz einfach. Aber das ist noch eher was, wo nicht so, sagen wir, qualitativ hier biblisch repräsentativ ist. Und ich möchte uns das 30. Kapitel von Sprüche ganz lesen, um dann aber nochmal kurz einen Rückblick auf Salomo zu geben, der Gegenpol ist. Das ist der absolute Gegenpol. Und genau um Salomo und um Agur sieht man den Unterschied zwischen letztendlich höchster Erkenntnis und Versage im Alltag und zwischen einer gewissen Eifalt, aber einem treuen Herz Gott gegenüber, die wesentliche Sache erkannt zu haben und dann Gott zu dienen. Das sieht man einen riesen Unterschied. Worte Agurs des Sohnes Jakes. Der Ausspruch, das Manneswort an Itel und Ukal. Ich bin unvernünftiger als irgendein Mann und habe keinen Menschenverstand. Ich habe keine Weisheit gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen oder der Heiligen besäße. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nicht zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Zweierlei erbitte ich mir von dir. Das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber nicht aus lauter Armut stehle und mich im Namen meines Gottes vergreife. Verleugne keinen Knecht bei seinem Herrn, damit er dich nicht verflucht und du es büßen musst. Es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebiss Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Drei Dinge werden nimmer satt. Vier sagen nie, es ist genug. Das Totenreich, der verschlossene Mutterleib, die Erde, die vom Wasser nicht satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Drei Dinge sind mir zu wunderbar, ja vier begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau. Ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin. Sie isst und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses getan. Unter drei Dingen zittert ein Land und unter vieren ist es ihm unerträglich. Unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt, unter einem schändlichen Narren, wenn er mit Brot gesättigt ist, unter einer Verschmähten, wenn sie zur Frau genommen wird und unter einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Diese vier sind die Kleinen im Lande. Und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Glipptaxe, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König, und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Die Eidechse, du kannst sie mit Händen fangen, und dennoch findest du sie in den Palästen der Könige. Diese drei haben einen schönen Gang, und vier streiten stattlich einher. Der Löwe, der Held unter den Tieren, er weicht vor nichts zurück. Das lendengegürtete Kriegsross, der Ziegenbock und der König, der mit seinem Herz herzieht. Bist du töricht gewesen und stolz? Oder hast du blöde Pläne gemacht? So lege die Hand auf den Mund. Denn schlägt man die Milch, so gibt es Butter. Schlägt man die Hand, so gibt es Blut. Die Nase, so gibt es Blut. Schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Was für ein außergewöhnliches Kapitel vom Bibeltext. Was für eine Sammlung von einem Mensch, der sagt, ich bin unvernünftig. Im Hebräischen heißt das dumm wie das Vieh. Der Ausdruck, den haben wir schön nett übersetzt. Dumm wie das Vieh heißt der Ausdruck. Vieh ist dumm. Wenn man das dann sieht, der darf beim Salomo den Schlusspunkt setzen. Gut, dann kommen noch die Aussprüche, die Worte Lemuels, aber ist für mich ein zentraler Ausspruch. Wenn man jetzt davor guckt, hast du davor die strahlende Weisheit eines Mannes. Du hast hier einen Mann, der König Salomo, der eine echte Verheißung von Gott her hatte. Er war der Sohn, den Gott bestimmt hat, dass letztendlich David einen Nachfolger bekommen konnte. Wenn man 1. Könige sich ansieht, dann sieht man was Faszinierendes, wie Salomo, der große König, wir werden gleich den Unterschied zu Agur sehen, wie Salomo, der große König, hier ein Startpotenzial hat, das atemberaubend ist. Und zwar, David sagt zu ihm, und nun befolge die Anordnungen des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst. Und er sagt ganz klar, dann wird Gott auch bestätigen, was er gesagt hat, dass du wirklich auf dem Thron Gottes Bestand haben wirst. Aber es ist so, er hat eine ungeheure Berufung, hat eine ungeheure Verantwortung. Und die Bibel sagt in 1. Könige 5,9, und das muss man einfach verstehen, der konnte nicht sagen, ich bin unvernünftiger wie die anderen. Der hat ein ganz anderes Potenzial. Und zwar, er sagt, oder die Bibel sagt über ihn, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand am Meeresufer liegt. Er hatte göttliche Weisheit, die war unbeschreiblich. Und wenn man das sich jetzt weiters anguckt, dann sieht man nicht nur das, hat er ungeheure Weisheit, der weiseste Mann wohl im Alten Testament auf Erden. Wir denken alle an die Geschichte mit den zwei toten Kindern, mit letzter Weisheit, dass Israel erzittert ob dieser heiligen Weisheit. In 1. Könige 3,3 heißt es, und Salomo liebte den Herrn. Gibt es ein schönes Zeugnis? Er liebte den Herrn. Er hatte die göttliche Weisheit, er hatte göttliche Berufung. Da wirkt auch der Agur billig dagegen, oder? Auf den ersten Blick. 1. Könige 5,4. Er hatte Frieden von allen Seiten ringsum. Der Herr hat ihm Friede geschafft, ohne Ende. 1. Könige 5,14. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Das heißt, er hat hier die Ehre dieser Welt. Er hat eigentlich alles, was man will. Vers 18. Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, ringsum Ruhe verschafft, sodass kein Widersacher noch ein bösartiger Angriff mehr zu erwarten wäre. Er ist ein Mann, also ich sage es einmal, so ein besseres Potenzial, eine größere, gute Voraussetzung kann man überhaupt nicht mehr haben. Das ist wohl der Traum. Also besser geht es nicht mehr. Erster Könige 3. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharaos zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids. Vers 3 heißt, Salomo aber liebte den Herrn. Wisst ihr, was der Unterschied vom Agur ist? Aber der Unterschied vom Salomo gleich beginnt zu Anfang. Ganz einfach. Salomo liebte den Herrn und die Frauen. Jesus und. Du kannst ihm Säge dienen. Deine Geistesgabe, die Gott dir gegeben hat zum Dienst, die kann wirken. Du kannst einen brillanten Geist haben. Du kannst intelligent sein. Du kannst die Leute faszinieren mit dem, was du tust, was du sagst. Es kann alles bestens sein. Es kann alles aussehen wie die perfekte Heiligkeit, wie ein großer Mensch Gottes, Mann oder Frau. Und es kann sogar so sein, dass hier eine Bombe tickt, ohne dass man es merkt. Salomo liebte den Herrn und die Frauen. Bei den Frauen müsste ich sagen, und die Männer. Da ist im Unterbewusstsein was da. Und das kommt dann irgendwann raus. In 1. Könige 11, ist für mich eines der erschreckendsten Kapitel in der ganzen Bibel, ab Vers 1. Und der Salomo liebte viele ausländische Frauen, neben der Tochter des Pharao. Merkt ihr was? Tochter des Pharao war der Einstieg. Er liebte den Herrn, aber mit der Tochter des Pharao ist er eingestiegen. Die Frau hat eine Rolle gespielt im Leben dieses Mannes, der das absolut negativ ist. Wisst ihr, ich weiß aus der Seelsorge genug, was läuft im Reich Gottes. Ich kann bloß eins sagen, hüte dein Herz, Mann oder Frau, wenn du den Herrn liebst, dass kein Nebenliebe da ist zum anderen Geschlecht. Epheser 5 sagt, du sollst deine Frau lieben. Das ist was anderes. Deine Frau, aber nicht Mehrzahl, die Frauen. Und ich denke, da mal ein ganz wichtiger Punkt. Ammonitische, edomitische, zidonistische, hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geh nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen. Denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Wenn du 1000 Frauen um dich herum hast, die dir dauernd in die Ohren liegen, das konnte auch ein Mann mit dieser Weisheit, konnte er da nicht widerstehen. Und sie haben immer das Gleiche gesagt. Wir wollen unsere Götter, wir wollen unsere Götter, wir wollen unsere Götter. Merkt ihr was? Es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Wisst ihr, was das heißt, die Bibelstelle? Das ist ja brutal. Die Bibelstelle bedeutet, dass letztendlich die Liebe zum Herrn da sein kann, dass eine Grundveranlagung da sein kann, die man vielleicht kennt, die man neutestamentlich übersetzt, nicht unters Kreuz gebracht hat, wo man sich nicht für mit Christus gekreuzigt gehalten hat, die man nicht getötet hat bei sich selber. Aber in dem Alter, das haben wir schon auf der Bank gesehen, bei den Kunden, das haben aber auch die anderen beigebracht. Einfach der Volksmund ist hier weiser oft wie die Gläubigen. Im Alter kommt raus, was drin ist. Du siehst im Alter, was dann letztendlich hier im Herzen drin war. Und so war es bei Salomo. Jetzt ist diese Bombe scharf geworden, die aber die ganze Zeit da war. Die Bibel sagt, er war nicht wie David. Sondern er geht zur Astarte, was für ein Gräuel, zu der Gottheit der Zidonier und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Da waren auch Kinderopfer und alles Mögliche bei diesen Götzen. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und dann folgte dem Herrn nicht ganz nach wie sein Vater. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter, und ebenso machte er es für seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sich sein Herz abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war. Die Bibel sagt hier ganz klar, unabhängig davon, dass die Frauen sein Herz gewendet haben, ist sein Herz selber schon Götzendienst zu geneigt gewesen. Und er hat dann der Frau der Götzendienst zugelassen, hat aber selber Götzendienst getrieben. Das heißt, es war nicht passives Dulden wie bei Eli. Eli hat ja nur geduldet, was seine Söhne tat und war dagegen. Bei Salomo, der ist gepackt worden, ist seinem Herzen und hat das getan. Das böse Herz. Jetzt kommen wir zur großen Sache. Spannungsfeld nennt man das. Zwischen Erkenntnis, hohen geistlichen Gaben, einer hohen Berufung und der Praxis. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man dann das sieht, Salomo, und dann komme ich zu Agur. Und da sehe ich was ganz anderes. Agur ist ja nichts. Soll ich mal so sagen, ohne das Wort negativ zu belegen, es wird ja an manchen Stellen auch negativ belegt, er war einer der Einfältigen. Er war nichts, er hatte nichts aufzuweisen. Er hatte keine so hohe geistliche Gaben. Er hatte keine so hohe Berufung. Er war von Gott her eher ein einfältiger Mann. Und er musste von sich sagen, und ich glaube nicht einmal, dass der übertrieben hat, weil er inspiriert ist vom Heiligen Geist, er sagt, ich bin so dumm wie ein Vieh. Also da war auch keine große Intelligenz. Was nichts ist vor der Welt, sagt die Bibel, hat Gott erwählt. Wir sind ja gewöhnt, dass das, was hoch ist vor der Welt, das ist, ich komme von der Bank, ich kann euch da Lieder singen ohne Ende. Ich kenne auch hinter die Kulisse, wie das geht, in manchen Kreisen, selbst im Reich Gottes. Wo einfach die, ich sag's mal so, die Intelligenz und die menschlichen Gaben der entscheidende Faktor sind, hat er nicht. Von daher hätte er Gott dienen können. Und das ist der Punkt, der mir so wichtig ist. Wenn du sagst, für dich privat, persönlich, ich bin ein Nichts, ich habe die Gabe nicht wie die andere, ich habe nicht die Intelligenz, ich bin nicht so gut geschult und ich bin einfach ein Nichts, dann kannst du trotzdem besser Gott dienen wie ein Salomo, nämlich wie ein Agur, wenn du willst. Ist überhaupt kein Problem. Und zwar, man sieht hier beim Agur, dass auf was ganz anderes ankommt. Jetzt bringt er plötzlich Weisheit. Ich sage es mal hart, wenn alle diese Weisheiten berücksichtigen würden, dann würdest du im Geiste wandeln. Er hat größere Erkenntnisse als mancher. Und ich habe manchmal den Eindruck, er hat größere praktische Erkenntnisse wie ein Salomo. Praktische. Bei sich selber. Agur bedeutet Sammler. Man weiß also wirklich nichts von ihm. Der Name Jakes seines Vaters heißt sich hütend. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er ein Elternhaus hatte, wo eine gewisse Bewahrung war, wo eine gewisse vorsichtige Handlungsweise war, wo ein gewisses ethisches Niveau vorhanden war. Wisst ihr, und da kommt der nächste Punkt. Was werden unsere Kinder von uns sehen? Welches ethische Niveau geben wir unseren Kindern weiter? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An ITL und UKL gibt er ein Manneswort. Und ich sage es mal so, da hat er von Mann zu zwei Menschen geredet. Und ja, die zwei Menschen, das waren wohl seine Bekannte. Und da war ein gewisses Niveau da. Gell? Das sieht man einfach, wenn du das siehst. Der ITL heißt, Gott ist mit mir. Also war ein frommer Mann. Die Name hat eine andere Bedeutung wie bei uns. Obwohl der meiste stimmt auch, aber das ist Zufall. 8 Speise. Kann jetzt viel heißen. Der zweite, der Ukal. Auf jeden Fall sagt die Bibel, der Ausspruch, das ist jetzt interessant, da steht im Hebräischen Massa. Und Massa wird gebraucht im prophetischen Wort für Last. Viele Bibelübersetzungen, die genau übersetzt haben, dann wo ein Ausspruch kommt oder ein Gerichtswort, steht das Wort Massa, steht Last. Das heißt, er sagt hier, das, was er jetzt sagt, ist eine gewisse Last. Und das, was hier beschrieben wird, ist eine gewisse Last für uns Gläubige im Geiste zu wandeln. Das ist keine Kleinigkeit, das ist nicht billig, sondern das ist etwas, was man geistlich im Endeffekt können muss. Wenn man das nicht kann, kriegen wir Probleme langfristig. Und er sagt hier, ich habe keinen Menschenverstand und keine Weisheit gelernt. Wisst ihr, das ist schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Als die Pharisäer zum Herr Jesus kamen und die Elite des jüdischen Volkes, da sagen sie, was ist denn das für ein Mensch? Er hat doch nicht studiert. Er hatte nicht studiert, aber hatte die Weisheit Gottes. Salomo hatte alles, hat moralisch völlig versagt. Und der Agur ist ein Mann, eifältig, ohne große Star-Allüre, ohne vielleicht sogar ein gesundes Selbstbewusstsein. Er ist relativ ehrlich, aber er war jemand, den Gott benutzt hat. Er hat ihn benutzt, um diese Texte zu schreiben und größte Weisheit weiterzugeben. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Was ist denn für die Elende, was ist denn für den Mensch, egal ob intelligent oder ob er, sagen wir mal, in hoher Stellung, in niedriger Stellung ist, egal was ein Mensch braucht, wenn er Gott dienen will, was ist denn wichtig? Und das finde ich beim Agur. Wenn man jetzt den Nehers anguckt, dann sieht man was Hochinteressantes. Obwohl er keinen Verstand hat, sagt er. Er sagt auch, die Erkenntnis des Heiligen besitzt er nicht, das steht da in der Mehrzahl. Das kann ein Allerheiligstes heißen, das wird im Hebräischen so benutzt als Konstruktion. Oder es heißt, die Erkenntnis der Heiligen. Könnte auch sein, also das muss man einfach auflassen. Von der Übersetzung her. Jetzt kommt der und steigt ein und du siehst, dass er der entscheidende Punkt, den hat er drauf. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der entscheidende Punkt ist der, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Wo du weit und breit in der Bibel nichts liest, wo alles noch verschlüsselt, geheimnisvoll ist, ist dieser Agur, dieser eifältige Mensch, der keine große Bildung hat, der nichts weiß, aber weil er ein Herz hat, das am Herrn zu Füßen liegt, das siehst du aus seinem Text, hat er die Erkenntnis, dass Gott, der Schöpfer, einen Sohn hat. Wisst ihr, unser Herz, das der Herr Jesus in der Tiefe erkennt, in der letzten Tiefe, in der Person Jesu Christi, ich meine jetzt nicht Streitigkeiten. Wisst ihr, manchmal schlagen sich die Gläubigen die Schädel ein. Ist der Herr Jesus präexistent gewesen in der Gestalt von Uranfang an, von Ewigkeit her, oder ist er präexistent gewesen von Uranfang an, war aber im Vater und ist aus ihm heraus geboren worden? Ich muss sagen, Entschuldigung, liebe Leute, wenn ihr sonst keine Sorge habt, dann geht es euch gut. Manche würden jetzt schon sagen, du bist ein Ketzer, dass du die Frage hier, ich lese, was in der Bibel steht. Die Bibel sagt, ohne Anfang, ohne Ende. Er war uranfänglich beim Vater. Aber es gibt so Spitzfindigkeiten, wo die Gläubigen sich die Schädel einschlagen, sogar die Gemeinschaft brechen. Wo es gar nicht darum geht, die Gottheit Jesu zu betonen und gar nicht zu betonen, was ursprünglich ist. Sondern, ich bin immer noch überzeugt, dass der Jesus, bevor es überhaupt Äonen gab, also Ewigkeiten, Zeiten, Zeitalter, wo es gar keine Zeit gab. Ewigkeit ist eine Zeit, ist eine unendliche Zeit in unseren Augen, aber es gab eine Zeit, wo es gar nichts gab, auch keine Zeit, wo nur ewiges Sein war. Und da war der Herr Jesus beim Vater, das ist keine Frage. Aber da ist ein geheimnisvoller Mantel drüber. Wir wissen nicht alles. Und es ist gut, dass wir nicht alles wissen. Aber dieser Mensch hat erkannt, dass der Herr Jesus, dass Gott einen Sohn hat. Und wenn wir den Herr Jesus erkennen, wahrer Gott und wirklicher Mensch, also der wirklich Mensch und Gott war, der gleichzeitig der große Erlöser ist, der mit seinem kostbaren und teuren Blut diese Menschheit erlöst hat, der die Sünde der Welt hinwegtrug, wie Johannes 1,29 sagt, der vollständige Erlösung geschaffen hat, die den Menschen vollständig wiederbringt, auch bezüglich der Praxis. Ist mir ganz wichtig. Wenn man das Opfer voll auslebt, dann passiert das, was hier dieser Agur beschreibt. Wenn man das ergreift und merkt, dass es nur darauf ankommt, mit dem Herr Jesus letztendlich in Ordnung zu sein und dass er in meinem Herzen wohnt und dass er in meinem Herzen ein glühendes Herz wie bei den Emmaus-Jüngern erzeugt, dass mein Herz brennt, dann haben wir das entscheidende Begriffe. Er begreift, Gott hat einen Sohn. Das war schon mal der Zentralpunkt. Wenn es bei uns auch so ist, dann wohl uns. Das Nächste, was er sagt, tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Ein ganz wichtiger Punkt. Er erkennt einfach, dass das Wort Gottes letzte Autorität ist. Wisst ihr, man hat einmal den Wilhelm Busch gefragt, letztendlich, und das ist ein wichtiger Punkt, wie er die Inspiration sieht, ob er an die Verbalinspiration glaubt. Dann sagt er, nein. Da waren die alle geschockt. Und sagt, du glaubst nicht an die Verbalinspiration? Sagt er, nein. Ja, was glaubst du denn? Da hat er gesagt, das alles stimmt. Ihr versteht? Er hat sich nur dagegen gewehrt, eine bestimmte Theorie zu nehmen. Er hat gesagt, ich bin überzeugt, dass in dem Wort alles stimmt. Und er sagt hier, alle Reden Gottes sind geläutert. Das heißt, das Wort Gottes ist absolut letzte Autorität. Das anerkennt er. Wisst ihr, und er sagt dann, ja, an anderer Stelle, du sollst nicht drüber hinausgehen oder nicht dahinter zurückbleiben. Ist übrigens interessant, dass die Bibel immer mehr davor warnt, 1. Korinther 4, 6, über das Geschriebene hinauszugehen. Ihr müsst mal die Sekte studieren. Faszinierendes Thema, aber auch übel. Also, wer die Berufung hat, soll es tun, der andere soll es lassen. Aber bei den Sekten kannst du etwas feststellen. Und zwar, dass die Sekte immer einen Punkt nehmen, auch die Irrlehre innerhalb der Christenheit, sie nehmen immer einen Punkt, der ihrem Charakter entspricht und den überziehen sie. Aber wo die Bibel zwei Seiten hat, nehmen sie immer die eine Seite, überbetonen sie. Ist immer das Gleiche. Und die Bibel sagt einfach, du sollst nicht hinzutun und du sollst nicht hinwegtun. Du sollst einfach letztendlich dem wie ein kleines Kind vertrauen, weil Gott, wenn du hier drüber gehst, letztendlich dich als Lügner klassifiziert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, wenn die Gläubigen nur das tun würden, was die Bibel sagt, und ihre ganze menschliche Lehre und auch die Lehren der Richtungen. Wisst ihr, jede Richtung hat irgendeine große Dogmatik und jede Richtung hat irgendjemand, der die Denomination, das heißt die Richtung geschaffen hat. Und der wird dann in der Regel so verehrt und seine Nachfolger sind immer schlimmer, das ist bei allen so, dass man letztendlich dann diese Lehre verteidigt mit Stumpf und Stiel und wirklich kämpft ohne Ende für Zeugs, wo biblisch gar nicht haltbar ist. Wenn wir nur so wie der Agur, es sei Reifalt, wisset, Jesus ist unser großes Zentrum und letztendlich die Bibel ist die Wahrheit. Wir wollen nichts, was die Bibel nicht will. Wir gehen nicht über das Geschriebene hinaus. Wisst ihr, jetzt geht einmal hin, wenn ihr bestimmte Bücher, bestimmte Lehren, bestimmte Predigten hört, sitzt einfach hin, wie kleine Kinder und überlegt euch, wo steht das in der Schrift? Ihr werdet feststellen, dass bei ganz, ganz, ganz viel nichts in der Schrift steht. Das ist einfach menschliche Meinung. Wenn man das alles lassen würde und wirklich nur das, was geschrieben steht, fixiert, auch die Teile, die zwei Gegenpole bilden, die Spannung aushalten, das einfach letztendlich sagen, so hat es Gott gegeben, also lasse ich es hier so stehen. Und ich folge dem Lamme, wohin es geht und das sind Dinge, die Ewigkeit wird es zeigen. Dann würde manches Herz zur Ruhe kommen. Manche Gemeinde wäre nicht auseinandergebrochen. Manche Brüder hätten keinen Streit bekommen. Manche hätten sich die Schädel nicht eingeschlagen. Das ist Fakt. Und hier, er sagt hier ganz klar, tue nichts hinzu. Er sagt nicht, tue nichts hinweg. Er sagt, tue nichts hinzu. Das Hinzutu ist das Problem. Die eigenen Vorstellungen in der Bibel zu institutionalisieren, daraus ein Dogma zu machen. Dogma, Befehl, Lehre, was daraus zu machen, was letztendlich dann ich im anderen überstülpe, das ist Elend. Also er hat hier die Grundpfeiler erkannt. Jesus allein und das Wort in kindlicher Einfalt. Ihm zu folgen, wohin er geht, das Wort in kindlicher Einfalt stehen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Bibel Ethik nennt. Jetzt zeigt der Grund, wie soll ich es nennen? Grundverhaltensmuster für die Praxis. Er sagt jetzt praktische Lebensphilosophie. Das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Das heißt, er sieht ein einziger Punkt. Er sagt, es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich aufpassen muss. Und zwar keine Lüge. Wisst ihr, warum die Lüge so gefährlich ist? Weil der Teufel der Vater der Lüge ist. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich hatte Schwester, ich habe irgendwas gemacht, Eileitung oder Zeugnis, ich weiß es nicht. Und ich war feurig. Und das habe ich wohl so auch erzählt. Und dann kam die Schwester hinterher zu mir und sagt, Karl Hermann, pass auf. Du hast hier leicht übertrieben, aber eines muss dir klar sein, auch Übertreibung ist eine Anleihe beim Teufel. Das heißt, jede Form der Lüge ist eine Anleihe beim Teufel. Dann sagt man ja, Notlüge gibt es nicht. Wisst ihr, die alten Brüder haben immer gesagt, Notlüge ist wie Notschlachtung, das Vieh ist tot. Seht ihr, es ist Tatsache geschaffen. Du bist im Teufelsein mit je eingedrungen und hast dich versündigt und bist vor Gott befleckt. Das heißt, er sagt hier, Lüge weg. Die Bibel sagt, wir sind alle Lügner. Aber er sagt hier, Falschheit und Lügenwort. Er sagt hier nicht, dass das nicht da ist, vom Wesen her, sondern sagt, Falschheit, das ist Gesinnung. Lass mich keine lügerhafte Gesinnung haben und lass mich keiner sein, der zur Lüge tendiert vom Rede her. Da gehört auch dazu, das Schöntun. Also, ich habe mal eine Zeit gehabt, die war extrem. Da habe ich versucht, jedem das Recht zu machen und schön zu tun. Da habe ich eines Tages Jesaja gelesen, Kapitel 5, Vers 20, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es hat mich getroffen wie ein Keulenschlag. Wehe denen, die Gutes böse nennen und wehe denen, die Böses gut nennen. Wehe denen, die verharmlosen, wehe denen, die schön tun. Und da siehst du, das hat er begriffen. Dieser einfältige Mann, im Gegensatz zu meinem strahlenden Salomo, der an den Frauen zu Fall kommt, dieser Mann hat ganz einfache Dinge begriffen. Jesus im Mittelpunkt, er hat das Wort Gottes begriffen und er hat begriffen, dass er hier nicht drüber gehen darf und er hat begriffen, dass die Lüge aus seinem Herzen raus muss. Wisst ihr, ich habe immer Beruf gelebt, 41 Jahre, zu mir hat einmal ein Banker gesagt, also nur wer lügen kann, dass sich die Balken biegen, ist ein guter Banker. Ich habe dann zu ihm gesagt, ein guter Banker ist der, der das Gleiche erreicht, ohne zu lügen. Und mein Chef hat einmal gesagt, also alles ist sicher, der Kaufmann lügt nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es muss klar sein, wie wir zu der Wahrheit stehen. Wisst ihr, dieser Agur hat eine ganz einfache Theologie und hat eine ganz einfache Ethik. Aber die ist 100-mal wertvoller und hat 100-mal mehr Bestand wie am Salomo sein ganzes Paket, das durch eine Bombe seinem Herz zur Katastrophe geführt hat. Und er sagt hier, zweierlei erbitte ich von mir. Er geht also weiter und sagt, Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle, um mich am Namen meines Gottes vergreife. Gell? Und dann hat er ja die wunderbare, wo er sagt, der Blutegel hat zwei Töchter, gib her, gib her. Also er zeigt dann letztendlich etwas. Er sagt, für ein Leben im Geist ist es wohl besser, wenn du in einem Mittelbereich lebst. Und das ist eine hohe Wahrheit. Paulus sagt, wenn wir Nahrung, Kleidung haben, dann lasst uns genügen. Er sagt nicht, ich will jetzt Leid künstlich herbeiführen, dass es mir schlecht geht, dass ich ja besonders leide und zubereitet werde. Das sind dann die Leute, die dauernd sagen, Herr, zerbrich mich, zerbrich mich, zerbrich mich. Ich glaube das denen doch gar nicht. Der, der dauernd betet, Herr, zerbrich mich, dem glaube ich es nicht. Der zu mir kommt und sagt, ich habe gebetet, Herr, zerbrich mich, dann hat mich das Graue gepackt, ich habe es zurückgezogen, dem glaube ich. Wisst ihr, Normalität, das heißt, er sagt, dass der Herr mich normal versorgt, dass ich mein Ein- und Auskommen habe, aber dass ich nicht strahlend bin. Das heißt, dass ich nicht übertrieben bin, dass ich nicht auf der anderen Seite vom Pferd falle. Und zwar, er sagt hier, wenn die Übersättigung wird dazu führen, dass ich ihn verleugne. Das heißt, wenn es den Leuten zu gut geht, dann wird es ihnen zu wohl. Das siehst du. Das siehst du sowohl im Geistlichen als auch im normalen Bereich, wenn es ihnen zu wohl wird, wenn sie keine Sorge haben, wenn alles finanziell und von den Kindern her, manchmal sagt man, guck, da läuft alles, sage ich, warte nur ein Weilchen. Ich sage oft zu meiner, wenn sie zu mir kommen, oh, wieder alles läuft, sage ich, stopp, warte. Du musst nur warten. Und das Zweite, was übel ist, die alten Brüder haben uns beigebracht, sie haben gesagt, die Armut ist der Haderkatz. Ist auch nichts. Das heißt, ich soll leben, dass ich vor Gott mein Einkommen und Auskommen habe und da darf ich auch vor Gott drum kämpfen. Aber ich soll weder, wisst ihr, auch nicht immer ihre falsche Demut. Es gibt ja auch Leute, die gehen in eine falsche Demut. Wisst ihr, die versuchen dann auch beruflich. Da gibt es zwei Extreme. Der eine, der Karriere machen will und der andere, der dann aus einer falsch verstandenen Demut gar nichts mehr tut. Das ist genauso falsch. Sondern ich muss mit Hirn ausgewogen im Mittelbereich sein, so wie es hier geschrieben steht. Nicht überzogen nach links, nicht überzogen nach rechts. Nicht in der totalen Zerstörung, sagen wir, im Elend, aber auch nicht im totaler Wohlstand, weil eines darf man nicht vergessen, wisst ihr, wir waren ja eine Wohlstandsgesellschaft, ich sage ausdrücklich waren, es geht der Bach runter, da sind wir uns einig. Es muss, weil der Antichrist über dieses Zahlungssystem, das die Zahl 666 plus das Mahlzeichen des Tieres herbeiführt, plus die Zahl seines Namens, sind ja drei Elemente, weil er über diese drei Elemente, dass er die einführen kann, muss er die bestehende Systeme zerstören. Die werden zerstört. Jetzt kommen die Gläubigen, wisst ihr, die Gläubigen, die faszinieren mich. Jetzt werden sie nervös. Jetzt kommen sie und sagen, jetzt musst du Gold kaufen. Sagen wir, das hilft. In den Krisenzeiten war Gold nur für die, die lügen konnten, hilfreich. Weil wenn der Staat gesagt hat, liefere alles Gold ab, heb die Hand zum Schwur, dass du keins hast und du bist ein Gläubiger, geht nicht. Du kannst nicht lügen. Wisst ihr, da merkst du einfach, was für eine Narrheit da oft dahinter steckt. Und man muss einfach nüchtern, sachlich sein und sagen, gib mir das von dir Beschiedene. Und die Alten haben gesagt, der sicherste Platz in der Endzeit, der sicherste Platz, wenn die Systeme zusammenbrechen, der sicherste Platz, wenn die Existenzen zusammenbrechen, der sicherste Platz, wenn die Atombomben fallen, die werden fallen. Also wenn meine Erkenntnis stimmt, ich sage nicht die ist Letzte, aber wenn ich es richtig beurteile, werden wir, bevor der Herr wiederkommt, auf jeden Fall den Dritten Weltkrieg mitmachen. Das ist sicher. Ich meine jetzt nicht Armageddon, werden der Dritte Weltkrieg mitmachen. Der sicherste Platz in solchen Zuständen ist letztendlich der Wille Gottes und nicht, so wie es Maria Schwester mal gemacht haben, einen Atombunker gebaut haben. Nicht der Atombunker ist der sicherste Platz, nicht meine Goldreserven sind der sicherste Platz, sondern der Wille Gottes. Ihr merkt was? Der Ukal ist einfach. Er sagt, Herr, ich will nicht reich werden, ich will auch nicht verelenden, verarmen, gib mir Normalität. Wisst ihr, wenn die Gläubigen beginnen zu sagen, lass mich normal sein, ist ein ungeheuer Segen von Gott her drauf. Er sagt, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Beschiedenen. Das siehst du, das, was Gott für mich vorgesehen hat. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Er sagt ganz klar, er wird euch ernähren. Er wird euch versorgen. Selbst die Lilie auf dem Felde. Er sagt, er wird es tun. Da muss man nüchtern sachlich sein. Habe ich den Glauben, dass ich mich vor Gott versorgen lasse und bereit bin, auf dieses einfache Niveau zu gehen, in dem Wissen, was hoch ist vor der Welt, ist ein Gräuel vor Gott? Oder gehe ich auf diese Schiene dieser Welt und versuche hier alles durchzureißen, genauso der Star zu sein in der Welt wie die anderen? Es hat einen Preis. Dieser Agur, dieser einfältige Mann, der hat das begriffen. Er sagt aber auch, wenn das Elend zu groß wird, wenn man hier nicht vor Gottes regeln kann, dann kann es sein, dann vergreife ich mich und dann wird es schwierig. Das Nächste, was er sagt, lauter kleine ethisch-praktische Dinge für den Wandel im Geist. Er sagt dann, das war als Gesinnung, innerliche Haltung. Jetzt sagt er ganz praktisch, Vers 10, verleumde keinen Knecht bei seinem Herrn, dass er dich nicht verflucht und du es büßen musst. Wisst ihr, es gab mal ein Schlagerlied, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Das hat mir mein Chef immer gesagt, darum habe ich es gemerkt. Man kann mit Worten mehr kaputt machen, als wenn du einen Knüppel nimmst und jemand verprügelt. Glaub mir das. Es gibt Menschen, die sind im seelischen Bereich, sind die wund. Ich kann bloß eins sagen, ich habe jetzt wieder gelesen, wo der Herr sagt, oder die Bibel uns sagt, was der Psalmist betet, stelle eine Wache an meinen Mund, an meine Lippen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden Rechenschaft geben über jedes Wort. Da musst du genau überlegen, was du sagst. Du musst genau überlegen, was du zu den Leuten sagst. Wisst ihr, manchmal ist man so einfach, indem man einfach seinen Frust rauslässt und ein anderes Messer in die Seele steckt. Wehe dir. Die Bibel sagt, wer einen dieser Kleinsten, der an mich glaubt, ärgert, dem wäre es besser, es würde ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt werden. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt, die Bibel sagt, sei vorsichtig, was du tust. Pass auf deinen Mund auf. Erstaunlich, was der Agur für eine Erkenntnis hat, die ist atemberaubend. Für einen Mann, der sagt, ich bin so dumm wie das Vieh, muss ich vorstellen. Er hat die Weisheit Gottes in seiner Einfalt und das ist eine Kombination, die ist herrlich. Wenn man so an die Kirchengeschichte denkt, da hast du immer wieder solche Männer gehabt. Ich denke an Samuel Heppich oder solche Leute, gell? Die hatte das auch. Und dann sagt er, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Jetzt sage ich dir was ganz Klares. Wenn dein Verhältnis zu deinen Eltern nicht stimmt, dann sei vorsichtig. Wenn die Eltern dich wegen dem Glauben letztendlich ablehnen, das ist was anderes. Aber wenn im menschlichen Bereich das Verhältnis zu Mutter und Vater nicht stimmt, Vorsicht. Wisst ihr mal jetzt nicht, dass sie dich ablehnen oder dich bekämpfen, das geistliche Ding, das gibt es auch. Was anderes. Er sagt hier, ein Geschlecht, das sein Vater verflucht. Das kann viel heißen. Fluch und der Fluch kann man, das muss nicht heißen, dass man formell einen Fluch ausspricht, sondern dass man Haltung einnimmt, wo man letztendlich dem Vater Schlechtes an der Hals wünscht und das seine Mutter letztendlich nicht segnet, wo man Vater und Mutter gegenüber schlecht ist. Das ist von Gott her nicht unter einem Segen, das ist unter einem Fluch. Die Bibel sagt, wer Vater und Mutter ehrt, der wird letztendlich unterm Strich lange leben. Ich möchte nicht gucken, wie viele gestorben sind, weil sie Vater und Mutter nicht geehrt haben. Ich hatte einen, das ist kein richtiger Verwandter, bekannter Verwandter, irgendwie so um 57 Ecken rum. Der war bekannt dafür, dass er seine Mutter geschlagen hat. Der Vater hat er nicht geschlagen, den hat er nicht gezwungen. Aber er hat die Mutter geschlagen. Ich weiß nicht, ist er 23 oder 24 geworden? Schon einmal im Verkehrsunfall gestorben. Wissen wir, davon etwas nicht vergessen. Das mosaische Gesetz gilt für die Gläubigen nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt für einen Gläubigen kein Gesetz. Christus ist das Ende des Gesetzes. Aber das mosaische Gesetz, sagt die Bibel ganz klar, gilt für die Gottlose, für die Sünder. Es gilt für den Unbekehrten. Und dort steht, wer Vater oder Mutter schlägt, den tötet Gott. Also merkst du, dieser Agur hat das begriffen. Er sagt, Vorsicht, Vater und Mutter gegenüber. Und er sagt, es ist oft so, dass ein Geschlecht sagt, ich bin rein, ich bin rein. Wisst ihr, da ist alles in Ordnung, alles bestens. Aber man ehrt die Eltern nicht. Ehre heißt auch Versorger, da gehört alles dazu. Wenn man das nicht tut, sagt die Bibel, dann ist man von seinem Kot nicht gewaschen, selbst wenn man ein Gläubiger ist. Dann haben wir Dreck. Und das Nächste, was er dann sagt, auch ethisch, ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhobenen Augenwimpern. Das heißt Hochmut, er hat es begriffen. Demut ist ein Säger, Hochmut ist immer etwas, dem Gott widersteht. Wisst ihr, und der Hochmut kommt ganz langsam, Selbstbeweihräucherung, kennt ihr das? Auf der Bank machen wir natürlich das viel schöner, da hat man schöne Ausdrücke dafür. Da sagt man nicht, der beweihräuchert sich selber, da sagt man, er hat eine Profilneurose. Oder sagt, er hat einen leichten Hang zur Profilneurose. Man könnte auch anders sagen, in Wirklichkeit gibt er an, dass sich die Balken biegen. Und denkt, er ist der Schönste, der Reichste, der Gescheitste und der Schönste. Das so sind Leute. Und er sagt hier, Bescheidenheit, runter vom hohen Ross. Nicht ergeben. Wisst ihr, es gibt aber Ergeberei und es gibt einen teuflischen Hochmut. Der ist ganz anders. Der äußert sich nicht äußerlich, sondern der äußert sich passiv. Passiv ist er vielleicht gefährlicher. Indem jemand ganz einfach der andere belächelt. Kennt ihr das? Du kannst jemanden durch Belächeln eher zur Weißglut treiben, als wenn du beschimpfst. Dem einfach ihm zeigt, du bist doch ein Dummchen im Gegensatz zu mir. Der Herr wird dem widerstehen. Und das hat der Agur erkannt. Wisst ihr, was der Agur erkannt hat? Im Gegensatz zu Salomo. Obwohl Salomo klarste Erweisungen hatte, hat er den Punkt, da war er verblendet, mit der Frau hat er nicht mehr erkannt. Und der Agur in seiner kindlichen, wirklichen Eifer, dumm wie das Vieh, sagt er von sich selber, hat, weil sein Herz in der richtigen Haltung ist, in der Gesinnung ist, hat er die richtigen Erkenntnisse. Er begreift, dass Hochmut gefährlich ist. 15. Oder nochmals was zum Hochmut. Wisst ihr, was für mich eine große Not im Reich Gottes ist, sage ich euch ganz ehrlich. Es tut mir weh manchmal. Es gibt Leute, die empfehlen sich selber. Es ist ein Übel ohne Ende. Ich habe Leute, die rufen mich an und sagen, soll ich kommen zum Prediger? Sage ich, nein. Wenn sie mich dann fragen, warum, muss ich ja ehrlich sein, muss ich sagen, wer der, wo sich empfiehlt, ist disqualifiziert. Den, der Herr empfiehlt, den nehmen wir. Ihr begreift. Und dann 15. Der Blutegel hat zwei Töchter, gib her, drei Dinge werden nimmer satt. Und dann sagt er, sagen, es ist nie genug. Toter Reich, der verschlossene Mutterleib. Ich habe mal eine junge Frau kennengelernt, die ist inzwischen die ist mit Selbstmord sogar geendet, die keine Kinder hatte, die ist in dem zerbrochen. Die Erde, die vom Wasser nicht satt wird und das Feuer, das nicht spricht, das ist genug. Er sagt hier praktisch, Begierde ist gefährlich. Wisst ihr, und das muss man den Leuten sagen, das Evangelium muss den Nebendefekt haben, wenn du gewaschen bist im Blut des Lammes, wenn dein Herz in der richtigen Gesinnung ist, wenn du dein Herz zur Ruhe bringst, durch das vollkommene Opfer, durch das gekreuzigte Sein mit Christus, muss den Effekt haben, dass die Begierde aufhört. Denn Begierde, das habe ich gesehen, Begierde ist so, dass du nie zufrieden bist, wenn du das erreicht hast, was du willst. Und es ist dann befriedigt, kommt das Nächste. Das ist das Wesen der Begierde, du kriegst nie Ruhe. Durch befriedigende Begierde kriegt dein Herz keine Ruhe. Das ist ein Riesenproblem. Und er sagt hier, ich sage es einmal im neutestamentlichen Deutsch, wenn du dein Herz bei Jesus zur Ruhe bringst, wenn dein Herz in Christus ruht, dann sind deine Bedürfnisse Nebensache. Manche Gläubige verzehren sich wegen bestimmter Dinge, die sie mit Gewalt wollen. Da machst du dann in der Regel so, dass du es nicht kriegst. Das ist normal. Oder es gibt auch, wie bei Israel, beim König, es gibt das Gericht, dass du es kriegst als Gericht. Gibt es auch. Muss man nicht vergessen. Dann geht er nochmal in 17 zurück und sagt, ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das ist eine drastische Aussage. Also ich kenne kaum so brutale Aussage der Bibel, dass er sagt, wenn du die Eltern nicht ehrst, dann hacken dir die Rabe die Augen aus. Du merkst, der Mann hat ein gewisses Niveau, der hat eine gewisse Härte, der sieht es ungeschönt. Wisst ihr, wir sind ja heute eine Generation von Schöntour. Alles ist freundlich, alles ist nett, alles ist erlaubt, alles ist okay. Ich habe einen Mann, den ich an und für sich schätze, von seinem Wissen her, der hat ein ungeheures Wissen, der hat die Beurteilung über die Bibelübersetzung geschrieben, hätte drüber schreiben müssen. Alles ist recht. Alles ist recht. Und da kommst du dann in die Gotteslästerung rein. Da kommst du dann in die Sünde rein. Das heißt, er sieht hier letztendlich, man muss hier Stellung beziehen aus scharf. Der Mann hat es begriffen. In manchen Punkten musst du scharf werden. Wäre der Eli scharf geworden gegenüber seinen Söhnen, würde sie heute noch leben. Anführungszeichen heute. Gell? Oder hätte sie überlebt. Und dann geht er hin und sagt, und es gibt Dinge, die muss ich nicht wissen, die kann ich nicht wissen und die begreife ich vielleicht auch nicht. Und er sagt dann letztendlich, nicht, dass es ein Drama ist. Das sagt er wunderbar. Der Weg des Adlers im Himmel, begreift er nicht. Wir haben es heute wissenschaftlich erforscht durch die Thermik und dieser Jeanette. Was brauchst du nicht wissen, um Gott zu dienen? Der Weg der Schlange auf dem Felsen, wie sich das Viech da fortbewegt, obwohl sie ja eigentlich keine Füße hat. Er sagt, du musst es nicht wissen. Der Weg des Schiffes mitten im Meer, musst du auch nicht wissen. Du brauchst bestimmte technische Erkenntnisse, brauchst du nicht. Und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau, das brauchst du auch nicht wissen. Wecke die Liebe nicht, bis es ihr gefällt. Ich habe das aufgegeben. Ich sage zu meiner Tochter immer, du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, ich sage dir die Grundregeln, aber du musst es wissen. Das heißt zu Deutsch, es gibt Dinge, da brauchen wir uns gar nicht groß Gedanken zu machen. Viel wichtiger ist Vers 20, er sagt, ebenso unbegreiflich ist mir der Weg einer Ehebrecherin. Sie isst und wischt ihr Maul und spricht, ich habe nichts Böses getan. Das ist ihm völlig unbegreiflich, wie frech man sei, kann Gott gegenüber. Ich habe bezüglich Ehebruch im Reiche Gottes Dinge erlebt, dass mir die Luft weggeblieben ist. Dass ich schockiert war, Monate, Jahre danach, wie frech die Gläubige sein können. Wie man hier in einer Sünde leben kann, und ich rechne die unter die Todsünde, weil das sind Sünde, wo Gott jemand tötet dafür. 1. Korinther 5. Je nachdem, was für ein Kaliber ist. Und er sagt, es ist ihm unbegreiflich, wie man hier das Maul wischen kann und letztendlich das verharmlosen kann. Wisst ihr, ich weiß noch, wie heute, wo in einer christlichen Zeitung beschrieben wurde, ja, es ist möglich, dass Ehebruch begeht. Ich hatte einen Schock, habe gesagt, wie kann man das den Gläubigen sagen, dass das möglich ist? Es ist bei einem Gläubigen, der normal ist, völlig unmöglich. Und wenn es geschieht, ist die totale Katastrophe. Und im Zweifel muss ich mitrechnen, dass Gott dich umbringt. Ich habe das ja erlebt, wo Gott die Mutter von zwei kleinen Kindern getötet hat wegen Ehebruch. Wenn du das jemals erlebt hast, vergisst du das nie mehr. Und er sieht hier sind die Gefahrenquellen. Merkt ihr etwas? Er hat drei Ebenen. Er hat die Erkenntnis Gottes, der Sohn. Er hat die Ehrfurcht vom Wort Gottes, ein zweiter Punkt. Er hat eine gewisse geistliche Gesinnung und er hat ganz praktische Regeln und Grenzen, wo er weiß, hier darf man nicht drüber gehen, hier muss man vorsichtig sein. Merkt ihr? Wenn man diese Dinge in neutestamentlich übersetzt, du könntest das Kapitel runterschreiben und könntest ganze Teile der neutestamentlichen Kapitel könntest du daneben schreiben, hättest du perfekte neutestamentliche Lehre. Der Mann hat das begriffen. Ein Mann, der dumm ist wie das Vieh, möchte ich betonen. Und dann sagt er, jetzt kommt höchste Weisheit, die ist mindestens so hoch wie im Salomo seine großen Erkenntnisse. Unter drei Dingen zittert ein Land, unter vieren ist es ihm unerträglich. Unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt, wisst ihr, ich habe lange genug geschafft, wenn du Leute hast, die eher untergeordnet waren und plötzlich Chef werden, ist eine Katastrophe. Wenn die Firma hingeht und oft sagen, nicht Hochdiener, sondern manche, die holen wir einfach extern, habe ich volles Verständnis. Wenn das kein Knechtsgestalt ist, wisst ihr, es gibt einen Spruch, der hat mich erschüttert bis aufs Blut, im Klagelieder 5, Vers 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dort steht, Knechte herrschen über euch. Wenn du jemanden hast, der untergeordnet ist, ein Knechtsseele ist und kommt zur Macht, wird er automatisch die Leute unter ihm knechten, er wird sie quälen. Ich habe es oft genug erlebt. Hast du jemanden, der kein Knechtsseele ist, der zufrieden ist, der ausgeglichen ist und der kommt hoch, kein Problem. Darum sagt die Bibel ausdrücklich, ein Knecht, wenn der Führungsposition bekommt, dann kannst du das Kreuz anziehen. Unter einem schändlichen Narren, wenn er mit Brot gesättigt wird, die Sünde Sodoms war Fülle von Brot. Wenn es den Leuten zu wohl wird, dann kommen die abartigen sexuellen Praktiken, dann kommt Abtreibung, dann kommt alles das, was du heute siehst. Die Leute ist zu wohl. Und dann kommt was? Leute, das ist etwas, ich habe das zu oft erlebt. Das ist etwas total, ich kann es nicht erklären, geistlich. Aber es ist eine Tatsache. Unter einer Verschmähten, wenn sie zur Frau genommen wird. Ich habe etwas festgestellt. Da gibt es ja auch diese Geschichte in der David-Familie, wo die Tamar vergewaltigt wird. Wo ein Mann völlig verrückt nach der Frau ist und wenn er hat, was er will, hasst er sie. Das ist genau hier das Gleiche. Wenn du jemanden hast, der verschmäht ist, oder andersrum, ich versuche es mal anders zu beschreiben. Wenn du etwas dauernd willst, mit absolut brachialer Gewalt, du willst es, du willst es, du willst es, und es wird praktisch zum Zwang, dein Herz wird hier fast, sag mal, außer Rand und Band gebracht, weil du willst es fanatisch. Und du kriegst es plötzlich. Das ist genauso, du willst eine Frau, sie weist dich immer ab und du machst sie so lange verrückt, bis sie am Schluss nachgibt. Diese Ehe, die tun mir leid. Wenn dasjenige hat, was er will, schlägt es um. Ich habe Frauen gehabt, Kolleginnen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die geschniegelt und gebügelt waren. Gepflegt. Manchmal überlegst du dich, aber die Frauen, die Zeit hernehmen, sich zu steilen. Ja, aber gut, manche Männer sind ja genauso. Auf jeden Fall, ich habe dann gesehen, hat sie geheiratet. Nach einer Zeit kam sie wieder in Kantine. Ich denke, müssen jetzt gucken. Na. Selbe Phänomen. Die war schlampig, die ist rumgelaufen, die hat die Flügel gehängt, die Haare gehängt, die hat ausgesehen. Also, ich hatte einen Schock. Ist ja klar, sie hat, was sie wollte. Ihr begreift, das, was man gierig will und dann kriegt. Wir müssen beten, Herr, nimm die Gier von mir, dass ich frei bin. Und dann gib mir, was gut ist für mich. Das gilt auch für Ehe. Ganz gefährliches Gebiet. Wenn du einen Herr geheiratet hast, dann ist es zu spät. Und wenn du dann plötzlich beginnst, deine Frau zu hassen oder deinen Mann zu hassen, wenn du mit Gewalt wolltest und jetzt hast, jetzt ist nichts Besonderes mehr, dann wird es Finsternis. Unter einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt, das ist genau das Gleiche wie Knecht. Eine knechtische Seele, bei einer Frau eine Magdseele, die plötzlich hochkommt. Wenn jemand untergeordnet ist und keine Knechtseele, keine Seele hat einer Magd, sondern frei ist vom Herrn, dann ist überhaupt kein Problem. Er geht dann weiter und sagt, diese vier sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameise und so weiter, Klipptaxe. Das heißt, er beschreibt jetzt einfach, und jetzt kommt was ganz, ganz Feines. Er beschreibt einfach praktische Dinge der Natur, des Alltags. Der hat einen Blick, wisst ihr was, der hat einen Blick für das um sich herum. Den verlierst du zum Beispiel durch die Medien. Wenn du dich mit den Medien voll dröhnst, egal Ohr, Auge, das spielt überhaupt keine Rolle. Dann verlierst du den Blick für die Natur, dann verlierst du den Blick fürs Normale, dann verlierst du den Blick fürs Schöne. Das hat er. Höchste Weisheit, was er sagt. Und jetzt gegen Schluss von diesem Kapitel sagt er etwas, Vers 32. Bist du töricht gewesen und stolz oder hast du böse Pläne gemacht? So lege die Hand auf den Mund. Also sag ganz zum Schluss was ganz einfaches. Wenn du irgendwas hast, das nicht in Ordnung ist, dann lege dir die Hand auf den Mund. Und wenn ihr wissen wollt, was das heißt, biblisch lest Hiob, der Schluss. Er legt die Hand auf den Mund und sagt, ich rede nicht mehr, ich tue Buße in Sack und Asche. Das heißt, hier hast du das Bild dafür, dass jemand Buße tut. Er sagt, wenn du irgendwas von dem merkst, dass du daneben gegangen bist und dass es zum Bösen wurde, dass in deinem Herzen auch Gesinnungen oder Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, wenn du töricht bist oder gar hochmütig, stolz, dann leg die Hand auf den Mund, tu Buße in Sack und Asche und du wirst überleben. Dann kommt am Schluss noch kurioses Ende. Denn schlägt man die Milch, so gibt es Butter, schlägt man die Nase, so gibt es Blut, höchste Weisheit, das stimmt. Schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Jakobus, das ist ein Jakobusbriefleser, höchste Weisheit. Das heißt, dieser Mann hatte eine Weisheit, jetzt sage ich es einmal vorsichtig, ich habe mir das so gemerkt, dieser Mann ist wohl einer gewesen, den man einen Elenden nennt, neutestamentlich. Ein Eifältiger, ein Elender, kein Star. Wisst ihr, das muss die Gemeinde erst neu lernen, dass Gott sein Reich baut mit den Elenden, mit denen, die nicht sind vor der Welt, die eifältig sind. Ich lese uns zum Schluss noch ein paar Stellen, um zu zeigen, wie neutestamentlich die Eifältiger, diese Agur-Säler von Gott her, die Gesegnete sind und wie hier Gott mit so einer Gesinnung, wie dieser Agur hatte. Nochmal, er hatte die richtige Erkenntnis, der Herr Jesus. Er hatte die richtige Stellung zum Wort Gottes. Er hat gewusst, Lüge, Vorsicht, also die innere Gesinnung war sauber. Und er hat Regeln gehabt, ganz praktische Regeln, nicht arm, nicht reich, bestimmte Dinge darf ich nicht, die Begierde muss ich kontrollieren. Wisst ihr, es war relativ einfach. Hat er kontrolliert und sagt, wenn du jetzt irgendwas von dem bei dir geführt hast, dass du böse warst, dann tu Buße. Also ein ganz einfacher Mann. Ist für mich strahlend. Das Kapitel hat mich so fasziniert. Das war schon im Krankenhaus, wo ich das gelesen habe. Ich war außer mir, wo ich das gelesen habe. Und in Apostelgeschichte 2, 46 sagt dann die Schrift, an jenem Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Da hat schon was dazugehört. Wisst ihr, der Herr Jesus ist ja verurteilt worden, mehr oder minder als Aufrührer. Es ging ja darum, ist er der König der Juden oder Pilatus hat ja aus Angst, dass man ihm das anhängt. Und von daher war die Jünger in Gefahr. Du siehst hier, sie konnten in den Tempel gehen und der Tempel war ja eine große Anlage mit vielen Säulenhallen. Müsst ihr euch vorstellen, fast wie so ein Kongressgelände mit ganz vielen Hallen, wo sie drin waren. Berühmt die Halle Salomos. Und die Bibel sagt, sie waren da mit Einfalt. Die haben nicht überlegt, verfolgt uns jetzt die Juden. Sondern sie sind ganz einfach gekommen und haben Gemeinschaft gepflegt. Sie waren eifältig. Sie haben dem Herrn vertraut. Römer 12, 8. Sind wir ja mit drin in diesem großen Kapitel der Ethik. Und zwar, hier haben wir einen Punkt. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Wer gäbe in Einfalt. Wisst ihr, manchmal sitzt du da und überlegst dir. Dann lässt du dir Berichte kommen. Welches Missionswerk soll ich jetzt noch unterstützen? Oder welche Gemeinde soll ich unterstützen? Oder was soll ich tun? Gehe die verantwortungsvoll mit meinem Geld um. Das kannst du bleiben lassen. Du musst nur beten, dass der Herr dir die richtige Erkenntnis gibt. Und dann musst du einfältig handeln. Dann machst du keinen Fehler. Merkt ihr was? Eine gewisse Einfalt, eine gewisse Einfachheit, die ist von großem Segen. 2. Korinther 1, 12. Denn unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders bei euch. Lauterkeit ist ein griechisches Wort, das heißt Elikrinaia. Elikrinaia heißt im Sonnenlicht beschienen, also vollständig durchschaubar. Und sagt, das in großer Eifalt, eifältig und durchschaubar. Gell? Und dann muss man einfach sagen, so wie der Herr es mir beschieden hat, so lebe ich. Wisst ihr, die Schweizer sind ja reiche Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die Schweiz ist sehr reich. Zu mir kam mein Bruder von der Genfer Bibelgesellschaft und mein Häuschen ist 100 Jahre alt und ist sicher kein Starthaus. Auf jeden Fall, ich habe den mit draufgekommen zu mir. Und dann sagt er zu mir, du lebst aber beengt. Ich lache ein bisschen innerlich. Er denkt, Bruder, hast du keine Sorge. Wie versteht ihr? Eifalt, einfach normal. Und mir hat mir erzählt, einer der Führer, der alte Pietist, der hat mir die Kinder erzählt, wie er immer da gehockt ist und einen Hafer Milch und sein also starriges Brot eingebrockt hat. Und er ist alt geworden. Du weißt, wenn ich mal da ist. Wisst ihr, das ist einfach, die Einfältigkeit, eine gewisse Einfachheit. Und er sagt hier, Einfalt plus Lauterkeit, keine fleischliche Weisheit, nicht die Weisheit dieser Welt, sondern eine gewisse Einfalt. Das können wir uns leisten. 2. Korinther 11,3, und das ist nämlich der Unterschied. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführt, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wir müssen auch dem Herr Jesus gegenüber absolut einfältig sein, nicht spitzfindig. Wisst ihr, auch im Gebet, ich habe schon meine Gebete unterbrochen, habe gesagt, Herr, vergib mir, dass ich dich jetzt versucht habe auszutricksen, dass ich jetzt praktisch fies war. Und dann kannst du dein Herz wirklich ausschütten, was dich bewegt. Es ist einfach so, wir müssen dem Herrn gegenüber ganz einfach, ganz einfältig sein. Epheser 6,5, nur zwei Stellen, da haben wir diese Darstellung der Einfalt. Und ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Wisst ihr, es war für mich auch nicht einfach als Banker. Bank ist ja immer mit Geld verquickt. Du hättest Geld gekriegt und die Banker, also wo wir kleine Angestellte waren, wir haben ja nichts verdient, das muss man ganz ehrlich sagen. Und hast du Essensmark und so Zeugs gekriegt und das zu sagen, ich will das nicht. A, hättest du das Geld gut brauchen können. B, hast du es abgelehnt und deine Kollegen haben dich verspottet ohne Ende. Ist mir das auch gegangen. Aber wenn du das in Eifalt tust, dann honoriert dir das der Herr siebenfältig. Das letzte Kolosser 3,22. Aber gell, Eifalt heißt nicht dumm, da haben wir uns richtig verstehen. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Wisst ihr, kein Theater, keine Schau, sondern Einfalt. Es war für mich jetzt interessant, wo ich weggegangen bin in Ruhestand, was meine Kollegen mir so geschrieben haben, was sie wahrgenommen haben. Das sind Dinge gesagt, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Einfach Einfalt, da man sieht, du bist echt. Was ist jetzt die Quintessenz? Die Quintessenz ist ganz einfach. Du brauchst keine hohen Gaben, du brauchst keine unendliche Intelligenzpotenziale bei dir haben, du musst nicht schön sein, du musst nicht geschliffen sein, du musst nicht selbstbewusst sein, das brauchst du alles nicht im Reich Gottes, sondern du brauchst bloß eine Seele wie der Agur, mehr brauchst du nicht. Natürlich lernst du vom Salomo 1, wehe, du liebst etwas neben Herr Jesus gleich, zum Beispiel das andere Geschlecht, dann wird es gefährlich. Aber im Agur lernst du einfach, der Herr im Mittelpunkt, das Wort Gottes im Mittelpunkt, die richtige Gesinnung, die Haltung, nichts viel, nichts wenig. Ich bin bescheiden, ich bin mit dem zufrieden, was der Herr mir gibt. Er macht keinen Fehler, er macht alles richtig. Wenn man einfach diesen Weg geht, eine gewisse Zufriedenheit. Und dann die Grenze, die jetzt wir hier gesehen haben, zum Beispiel bei der Begierde, bei anderen Dingen, einfach einhält und dort Buße tut, wo man drüber gegangen ist, dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann wird es uns nicht gehen wie mit Salomo. Wahrscheinlich schade, ich hätte gern gewollt, dass ich vom Agur mehr gewusst hätte. Ich habe gesucht wie verrückt, ich habe nichts gefunden. Aber eines ist klar, in der Kirchengeschichte findest du meistens die Einfältigen nicht. Manchmal lässt Gott irgendeinen dann bekannt werden, um der Einfalt ein Zeugnis zu geben, aber du findest die Einfältigen in der Kirchengeschichte nicht. Das sind nämlich die Stillen im Lande, die du nicht siehst. Die still dem Lamme folgen, wohin es geht. Das sind dann die, die am Schluss vom Thron Gottes beim Preisgericht 5 Kronen kriegen. Und die Stars wirst du sehen, die haben vielleicht ihr Leben gerade noch gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Ich bin gespannt wie sonst was. Manchmal habe ich ja Muffe davor, das gebe ich ganz offen zu. Beim Preisgericht, was ich meiner Frau ins Ohr geflüstert habe und sich nicht vergeben, ausdrücklich, sich nicht vergeben, wird auf die Dächer verkündigt. Das wäre mir peinlich. Ihr wisst, wenn ich zu meiner Frau sage, ist ein Dackel. Sind wir ehrlich, wer macht das nicht? Der Herr vergibt, der Herr reinigt, der Herr korrigiert auch die Gesinnung. Aber eines ist klar, in der Ewigkeit werden die Einfältigen die Großen sein. Was nichts ist vor der Welt. Wir werden staunen, wir werden ohne Ende staunen. Zum Schluss einfach ei Bitte. Ich bin mir neu bewusst geworden, als ich hier dann flach lag, dass es wohl ganz wichtig ist, kindlich einfältig auf diesen Weg zu gehen. Das hat bei mir bewirkt, dass ich sofort bereit war, ich möchte es ganz praktisch noch bezeugen, dass ich sofort bereit war, geistlich bestimmte Dinge preiszugeben, bestimmter Einfluss. um zu sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, in Ordnung, sonst weg mit. Dass ich bereit war, diesen eifältigen Weg zu gehen. Wisst ihr, was das für eine Wirkung hatte auf mich privat? Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Herz einmal so zur Ruhe gekommen war. Und das ist etwas Wunderschönes. Hebräer 4,1. Es gibt eine Verheißung, zum Eingang ist eine Ruhe. Das wünsche ich mir und euch, dass das passiert. Wisst ihr, mir ist lieber, du bist ein Agur, als du bist ein Salomo. Mit Salomo kann man auch geben, mit dem Agur nicht. Aber der Agur ist die treue Seele, die dir zur Seite steht, wenn es hart auf hart geht. Das hat einen Wert. Das taugt was für die Ewigkeit. Ich möchte beten.